Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, haben wir noch eine kurze Info für euch. Eveline und ich kennen uns ja durch die Arbeit beim Feuerwerk e.V., einem gemeinnützigen Münchner Verein im Bereich Kinder- und Jugendkultur. Und durch dessen Förderverein haben wir jetzt die Möglichkeit, Spenden für unseren Podcast zu sammeln.
Ja, ein kleiner Teil der Stunden, die wir in das Projekt stecken, wird inzwischen von unserem Arbeitgeber bezahlt. Den Großteil der Zeit, den wir zum Recherchieren, Themen finden, Interviews organisieren und so weiter brauchen, der passiert immer noch ehrenamtlich. Und deshalb würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Auf dreijahrewach.de könnt ihr das mit wenigen Klicks tun. Und wir freuen uns tatsächlich über jeden Betrag. Vielen lieben Dank euch.
Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Im Studio sind
Julia
und Eveline. Und bei uns geht es heute um die Frage, wie man Entschleunigung in den Familienalltag bringt, wie man Stress und Druck rausnimmt und woher auch dieser Druck vielleicht kommen könnte. Und dafür haben wir uns einen wunderbaren Gast heute eingeladen.
Absolut. Sie war schon mal bei uns zu Gast, also wer uns schon länger hört. Im Frühjahr 2019 haben wir schon mal eine kleine Folge, The Times They Are Changing hieß die, mit ihr gemacht. Sie ist, war jahrelang Redaktionsleitung bei der Neon. Sie ist seit 2016 Redaktionsleitung von SZ Familie. Sie darf mich gerne gleich korrigieren, falls ich irgendwas jetzt nicht ganz richtig sage. Sie hat ihr viertes Kind bekommen. Also soweit ich weiß, ist sie gerade in Elternzeit und jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht, das da heißt Kleine Fluchten, großes Glück, 20 ungewöhnliche Ideen für ein entspanntes Familienleben. Hallo liebe Vera.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich.
Habe ich alles richtig gesagt so?
Naja, SZ-Familie gibt es ja leider nicht mehr. Traurigerweise. Das wurde letztes Jahr quasi mit meiner Elternzeit verabschiedet. Das war zu teuer in der Herstellung für das, was wir dann am Ende verkauft haben.
Weil digital gibt es ja noch, ne? So, oder online ist verfolge
ja,
ich
ja
fleißig.
Ja, es gibt noch, also SZ-Familie gibt es noch als Instagram-Kanal und es gibt natürlich noch viele Menschen bei der SZ, die das Familienthema für sehr wichtig halten und weitertragen und viel dazu schreiben und machen. Und das sammelt sich unter dem Instagram-Kanal und auch dem Newsletter von SZ Familie. Mhm. Aber das Magazin selber gibt es eben nicht mehr und unsere kleine Redaktion.
Wie schade.
Was schade voll. Ist, aber auch okay, weil dann kann was Neues entstehen.
Sehr schön. Du bist in Elternzeit noch, Vera, oder?
Genau, noch ja. Bis Februar, genau, bin ich noch in Elternzeit.
Sehr schön. Ja, bevor wir jetzt richtig tief ins Gespräch einsteigen, liebe Vera, haben wir noch eine kleine Überraschung für dich. Beziehungsweise einen Ton von jemanden, den du sehr gut kennst und den wir jetzt als Einstieg einfach mal anhören.
Überraschung. Ab und zu kommt es in Familien ja zu Neuentdeckungen. Das kann was ganz Kleines sein. Etwa diese getrockneten Fichtenzapfen, wenn man da draufsteigt und dann das Geräusch bewundert. Oder die riesigen Laubhaufen gerade. Es macht richtig Spaß, sich da reinzuwerfen. Oder abends vorm ins Bett bringen. Einfach nochmal richtig die Musik aufdrehen. Disco-Kugel dazu. Sich bewegen. Ich würde gerne Kontrollverlust vorschlagen als Neuentdeckung. Kinder sind da richtig gut drin. Diese Haltlosigkeit, dieses Unersättliche, dieses sich einfach überhaupt nicht ums Danach scheren. Meine Empfehlung, mitmachen. Keine Angst vor Leichtsinn. Ich glaube, die Kraft von Leichtsinn ist ohnehin total unterschätzt. Oder Vera?
Liebe Vera, sag doch mal, wen haben wir denn da gerade gehört und was antwortest du ihm?
Es ist ganz schwierig, weil ich diese Stimme nicht kenne, aufgenommen. Und auch vor allem im abgelesenen Text. Ist es der Georg?
Ja.
Ja, gut. Es ist interessant, weil es wirklich anders klingt wie sonst und ich eher über das Thema es jetzt gecheckt habe, weil der Georg ist der Meister der Leichtigkeit. Toll. Jetzt bin ich so aufgeregt, jetzt habe ich die Frage vergessen. Jetzt habe ich so mich so angestrengt, das ist wirklich interessant.
Ach schön, ach schön. Ja, wir dachten uns, er kommt ja in deinem Buch auch vor.
Ja, genau, voll schön.
Im letzten Kapitel, also eine total exponierte und besondere Stelle auch, voll. Muss man sagen.
Der Georg ist für mich eine ganz wichtige Person im ganzen Blick auf Familie sein, weil er im Grunde eben genau mit so einer ganz großen Entspanntheit und Leichtigkeit und ganz großen Liebe dieses Chaos umarmen kann und auch toll davon erzählen kann. Und wenn man sie sieht als Familie oder ihn mit einzelnen Kindern, das auch so total lebt. Und das ist für mich eine ganz bewundernswerte Familie auf ganz vielen Ebenen. Sehr vorbildhaft.
Um es für die Hörerinnen und Hörer mal kurz zu erklären, also ihr wart Kollegen sozusagen bei SZ Familie, genau. Und er ist siebenfacher Familienpapa, ne?
Ja, genau. Der Georg hat sieben Kinder, sehr früh angefangen, dann erst drei Mädchen, dann drei Jungs und dann nochmal ein Mädchen. Und hat mit seiner Frau Vio das wahnsinnig cool gemacht über all die Jahre oder macht es immer noch. Und ich habe den dann bei SZ Familie eben kennengelernt und da hat er dann erstmal die Kinderseiten gemacht, die macht er immer noch von der Süddeutschen Zeitung und dann war er auch im Team von SZ Familie und dann ist man natürlich viel im Gespräch, weil viele Jahre miteinander, dabei.
Und seine Frage war auf jeden Fall an dich, also er hat ja vom Kontrollverlust gesprochen und davon, dass der Leichtsinn oftmals unterschätzt wird.
Genau.
Wie du das denn siehst, ob du dem, kannst du dem zustimmen?
Ja, total. Also Kontrollverlust finde ich was ganz, ganz Wichtiges in Familien und auch was andersrum. Die Idee von zu viel Kontrollmöglichkeiten und zu viel im Griff haben, ist, glaube ich, was ganz viele Familien arg stresst und wovon wir uns arg stressen lassen. Das ist natürlich ein Thema, da kommt man ganz schnell ans Eingemachte, weil Kontrolle haben wollen natürlich weit über das Thema Familienleben hinausgeht. Gerade Geschlechter-Klischee-Sache, aber halt natürlich schon bei Frauen, die auch schon als Mädchen oft erzogen werden, dass sie einfach viele Dinge im Griff haben sollen. Und ich glaube, Kontrollverlust im Sinne von es nicht einfach nicht leiten und lenken können, ist was eine Familie relativ schnell lehrt. Und wenn man sich dagegen wehrt, wird es unangenehm. Und wenn man es laufen lassen lernt, wird es lustig und spaßig. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, also bei mir ist es ein Schlüsselpunkt, Kontrollverlust zu umarmen. Mhm. Also ich finde das ein ganz, aber ich finde es also grundsätzlich ein wichtiges Thema. Also
total, und ich finde auch, es klingt in der Theorie total einleuchtend und super. Mhm. Ich glaube, du nennst es in deinem letzten Kapitel eben, wo es um Georg geht, auch so ein bisschen wie eine Philosophie. Und so kommt es mir auch ein bisschen vor, weil ich kann es nicht so richtig greifen, weil ich finde, es macht in der Theorie total Sinn und auch dieses Complicate Your Life, dieses Konzept, dass man, er erzählt ja dann irgendwie davon oder du schreibst über eine Geschichte von ihm, dass er alleine mit sieben Kindern ist und dann kommt unangemeldet Besuch und dann überlegt er sich, jetzt macht er erst recht Nudeln selber, also nicht irgendwie einfach die aus dem Supermarkt, sondern er backt mit seinen Kindern, beziehungsweise knetet mit seinen Kindern einen Teig und dann ist alles Chaos und jetzt erst recht, weil jetzt Besuch kommt und ich denke mir so, oh Gott, da kriege ich schon Puls und Schnappatmung nur beim Lesen. Das finde ich, und er sagt halt, es wird dir sowieso schlimm, dann kann es ja auch gerne noch schlimmer werden, weil es ist ja wurscht. Und ich finde das total plausibel, aber wie schaffst du das, wenn du auch sagst, es ist für dich ein Schlüsselpunkt, ist es ein Mindset oder wie ein Mantra, dass man sich immer wieder vor Augen führen muss oder wie setzt du das im Alltag um?
Okay, also ich halte das tatsächlich für jetzt auch, also ich bin eher jemand, der gern die Dinge unter Kontrolle hat und ich halte das für meine größte Lebensaufgabe, gerade ins Älterwerden hinein, damit mich auseinanderzusetzen und das auch ein bisschen abgeben zu können, weil ich das wirklich, ich glaube, das wird mit dem Alter nicht schöner, wenn man alles unter Kontrolle haben möchte. Und ich glaube, jetzt ist ein perfektes Alter, um das zu üben und auch vielleicht als Familie. Ich glaube, also beim Georg ist es bestimmt, dem liegt es vielleicht auch als Typ. Der ist, glaube ich, jetzt niemand, der so ein Kontrolletti ist. Insofern liegt ihm das vielleicht auch als Typ sehr. Andererseits managen die sieben Kinder. Und natürlich muss da auch viel einfach kontrolliert oder gemanagt werden. Insofern, aber ich, also wo ich es immer ganz praktisch merke, wo es mir wirklich hilft, ist so, weiß nicht, kennt vielleicht der ein oder andere, Wochenende, man möchte irgendwie rausgehen, man wird gern noch rausgehen, wenn es noch hell ist, dann zieht sich der Tag so dahin und irgendwann werden alle wahnsinnig oder man selber wird wahnsinnig nervös, weil niemand zieht sich richtig an, die Zähne sind immer noch nicht geputzt, wann geht's jetzt endlich raus und der Tag geht so dahin und man hat es nicht richtig auf die Reihe gekriegt. Und ich werde da schon sehr, ich kann da echt wütend werden und dann schnauze ich alle an und sage, warum bin ich jetzt wieder der, der hier alle antreiben muss und könnt ihr nicht auch mal? Und die Wahrheit ist, es passiert halt was anderes mit dem Tag, wenn man das nicht macht, aber das kann auch total lustig und interessant sein und dann war man halt mal an einem Sonnentag nicht draußen, aber alle haben irgendwie Spaß gehabt. Also ich glaube wirklich, man muss es einfach manchmal gehen lassen. Also man muss einfach sich wirklich das so ganz fest vornehmen. Heute, wie wichtig ist mir das? Ist mir das so 10 auf Skala von 1 bis 10 wichtig? Klar, dann treiben wir es durch und dann machen wir es auch. Und dann ist aber nachher auch gut. Oder ist es nur eine 5? Und eigentlich ist es mir gar nicht so wichtig. Und wenn es nur die 5 ist, dann muss man einfach mal sagen, heute mache ich es einfach nicht. Man kann es ja sogar ankündigen. Man kann ja so sagen, heute bin ich raus, heute treibe ich das nicht an. Ich würde gern das und das machen oder ich glaube, uns allen wird es gut tun. Aber es muss irgendwie von alleine laufen oder jemand anderes muss irgendwie in die Verantwortung gehen, um das zu machen. Und ich glaube ganz sicher, oder es ist auch mein Alltag, ich mache das immer wieder ganz bewusst, dass ich rausgehe aus der Verantwortung für die Tagesgestaltung und dann sind es meistens andere Tage, als ich dachte, aber sie sind trotzdem auch sehr schön. Und sie sind schöner als die, wo ich unglücklich bin, weil ich die ganze Zeit nur das Gefühl habe, ich muss antreiben und nachher irgendwie auch alle so ein bisschen angemeckert von mir sind.
Ja, ich muss so lachen, weil die Julia die ganze Zeit ertappt. Grinst und nickt.
Also du hast vorhin exakt unsere Wochenendabläufe beschrieben.
Das sieht man dir so an.
Also ich bin, oder auch nicht nur Wochenende, also ich bin, genau, also bei uns läuft jeder Samstag eigentlich exakt so ab, wie du es beschrieben hast. Also ja. Wenn es nach den Kindern ginge, glaube ich, würden wir einfach den Schlafanzug nicht verlassen. Ich finde das gut zu sagen, also das merke ich mir auf jeden Fall. Ich ziehe mich dann einfach
an. Man kann ja auch halbe-halbe machen. Man kann ja sagen, der eine Tag ist der Tag, der, den dürft ihr quasi bestimmen und der andere Tag ist der, den machen wir aber dann so, wie ich will. Aber dann ist schon besser, als wenn man so dieses ganze Wochenende bestimmt. Auch ein Trick dafür, auch wichtig dafür ist nicht zu viele Termine. Das finde ich auch total wichtig, weil in dem Moment, wo man halt 3 Verabredungen am Tag hat, kommt man aus dem Antreiben nicht raus.
Das stimmt. Das ist echt der Endgegner dann, weil dann bist du nur noch am Meckern und verschwitzt und mit der Uhr im Nacken, das hasse ich auch, das stimmt, ja.
Aber ich bin
so
auch...
So schön es ist, viele Leute zu sehen am Ende, wir haben dieses ein Termin am Wochenende, ist wirklich mehr als genug und ich kriege auch manchmal von meinem Freund gesagt, haben wir ein Wochenende ohne Termine, es wäre herrlich. Genau.
Kamst du so auch auf die Idee, das ist ja eine Flucht in deinem Buch, beschreibst du ja diese ganze Woche ohne Termine, also einfach zu sagen, man setzt sich sonntags zusammen und sagt, okay, wir sagen jetzt alles ab. Kamst du so auf die Idee?
Ja, also das Kapitel oder die Idee ist von vor Corona. Die steht ein bisschen anders da jetzt, weil wir das natürlich alle jetzt auch zu Genüge geübt haben und das auch natürlich totale Nachteile hat, wie man jetzt auch gemerkt hat. Aber so grundsätzlich glaube ich schon, ist das, also so tendenziell urbane Mittelschicht, tendenziell glaube ich, dass alle so einen Tick zu viel machen. Also so, und zwar, das geht los mit halt den ganzen Nachmittagsprogrammen und dann geht's weiter mit irgendwie 1000 Verabredungen und allen. Und ich glaube so ab und an, oder also kann auch sein, dass es nur so mein Umfeld ist, aber ich habe das Gefühl, das geht wirklich vielen so. Und ab und an so Stecker raus und sagen, komm, jetzt mal nur wir und 3 alles weniger und ist schon grundsätzlich was sehr hilft. Aber man hat es ja jetzt während Corona auch schön üben können. Und ich glaube, es kann auch jeder jetzt ziemlich genau sagen, ob ihm das gut tut oder nicht. Oder wie lange ihm sowas gut tut oder diese ganzen Sachen. Also es gab ja am Anfang von dem ersten Lockdown, ich nenne es Lockdown, ich finde, es ist ein Lockdown, gab es ja schon diese Möglichkeit, da so ein Erleichterungsgefühl auch zu empfinden. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es schwächer, weil sich alle halt auch freuen, dass das Leben mehr bereithält, als zu Hause zu sein, normalerweise.
Total,
Vera, du bist ja jetzt, wir haben es gerade vorhin schon gesagt, inzwischen vierfache Mama. Also dieses, wo wir über dein Buch jetzt gestolpert sind, haben wir uns ja gedacht, also du hast ja gerade auch schon so ein bisschen beschrieben, es passt ja eigentlich perfekt jetzt so zu Corona, weil man möchte ja total gerne die Familie einpacken und dem Alltag entfliehen und sagen, ich hack dieses Thema jetzt einfach mal für mich ab und wir machen jetzt einfach nur Fokus auf uns. Aber das Buch ist ja, oder auch die Idee zu dem Buch ist ja vor Corona entstanden. Was war denn jetzt der Auslöser zu sagen, jetzt habe ich mein viertes Kind bekommen, jetzt schreibe ich dieses Buch? Also wie ist diese Idee in deinem Kopf entstanden?
Also der Auslöser war in dem Fall ganz ungewöhnlich andersrum. Über eine Tante habe ich einen Kontakt in einen Verlag gehabt und die Dame vom Kösel Verlag meinte, die Frau Stuhldreier, die das Programm leitet, meinte, mit meiner Biografie müsste ich unbedingt ein Familienbuch schreiben. Und ich hatte eigentlich eher nicht so großes Interesse, weil ich finde, es gibt wahnsinnig gute Familienbücher und ich sehe mich auch nicht sehr als Experte. Ich bin weder Psychologin, ich mache zwar eine therapeutische Ausbildung, aber bin keine Psychologin und ich bin auch nicht Pädagogin. Das heißt, ich dachte dann so ein bisschen, was soll ich denn jetzt für ein Familienbuch schreiben? Und dann habe ich aber in mich reingehört und habe dieses Thema eben sich Auszeiten nehmen entdeckt als eins, was mir schon sehr am Herzen liegt und wo ich auch viel mit Menschen im Gespräch bin und was ich finde, was viele beschäftigt und dachte dann irgendwie, das ist eine gute Idee. Und dann ging es auch sehr schnell mit den Ideen, weil es irgendwie stimmig war für mich. Und das ist ja eher so, ich sage immer, es ist eher ein Büchlein. Das ist ja jetzt keine große Erziehungsphilosophie und auch kein großes Standardwerk, sondern das ist einfach im Grunde ein leichtes Büchlein, was einem so ein bisschen Ideen gibt, vielleicht mit einer Grundmessage, die da heißt, irgendwie ist es gut, wenn man nicht alles zu schwer nimmt und wenn man ab und an die Perspektive wechselt, um sich so ein bisschen aufzulockern.
Aber dafür ist es ja, finde ich, genau super geschrieben, weil wie du sagst, diese Lockerheit und diese Tipps und so, es liest sich so schön und schnell durch und man kann irgendwie aus allem was rausziehen und du hast ein fantastisches, das wird dich nicht überraschen, dass es uns sehr gut gefallen hat, Vorwort geschrieben. Das wurde ja auch nicht zu Unrecht auf Social Media sehr, sehr viel geteilt. Also ich war da sehr begeistert. Und da schreibst du ja eben auch ganz viel so über Konsumkritik und Kapitalismuskritik und deine Gedanken dazu. Das heißt, ich finde schon, dass man an sehr, sehr vielen Stellen was rausziehen kann, aber dadurch, dass es halt eben nicht gerade so ein dicker Wälzer ist, ist man halt nicht abgeschreckt, sondern es liest sich halt einfach sehr, sehr gut und bleibt dadurch hängen. Du schreibst zum Beispiel im Vorwort, dass man mit diesen kleinen Fluchten Kraft für ein gut genug schaffen kann. Das klingt jetzt für mich erstmal paradox, weil warum braucht man dafür tatsächlich Kraft? Und gut genug hatten wir tatsächlich im Gespräch mit Nora Imlau auch. Sie meint es nur anders, nämlich Mütter, ihr seid gut genug, lehnt euch mal zurück, irgendwie entspannt euch. Du verwendest es aber im Kontext mit eben genau diesem, mit dieser Kapitalismuskritik und der Konsumgesellschaft, nämlich dass man mutig oder zufrieden oder wie auch immer genug sein sollte, anzuerkennen, uns geht's gut genug, wir müssen nicht noch mehr kaufen, wir müssen nicht noch mehr wir brauchen keine größere Wohnung. So habe ich es zumindest verstanden. Würdest du das so unterschreiben, dass du das so meintest?
Nein, ich glaube, ich meine es wie Nora Imlau, im privatpsychologischen Bereich, dass man, also da sind wir wieder bei dem Thema Kontrolle. Ich glaube, auf den ersten Blick denkt man, es kostet Kraft zu kontrollieren. In Wahrheit kostet es Kraft für viele von uns, die Kontrolle abzugeben. Und diese Kraft braucht man. Und diese Kraft, glaube ich, wird einem aber, die hat man oft nicht, weil wir alle in diesem, konsumgesellschaftlichen Rattenrennen ziemlich automatisiert festhängen. Das ist keine Individualschuld, sondern eine strukturelle Sache. Und ich glaube, dass es einfach, ich glaube schon, dass es gut ist, wenn wir auch erkennen, dass es das gibt und dass man sich auch befreien kann von bestimmten Kaufzwängen oder idealisierten, so eine Wohnung muss halt so und so groß sein und man braucht halt die und die Ausstattung, wenn man Kinder hat. Aber ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir eben auf der individuellen Ebene uns die Schuld wegnehmen. Also nicht sagen, wir sind so blöd anspruchsvoll, sondern verstehen, dass es ein System ist, was uns das sehr klar hinlegt, als so muss es sein. Mhm. Und nur wenn wir uns das irgendwie zum einen klar machen und zum anderen aber auch uns nicht so in diesen Perfektionismus treiben lassen, also dann haben wir die Kraft, um zu sagen, jetzt ist gut genug. Jetzt, also ich glaube, das ist sehr anstrengend, aus diesem System auszubrechen. Es geht gar nicht leicht. Und deswegen ist dieses, und das ist schön, wenn du das gesagt, also was du es gesagt hast vorhin, das ist natürlich schon mein Versuch, so ein bisschen allen die Schuld zu nehmen. Also nicht zu sagen, ihr seid schuld, weil ihr lasst euch so in diesem Konsum-System hertreiben und seid irgendwie zu schwach, um dem Rattenrennen zu entkommen, sondern zu sagen, lasst es uns mal anschauen, wie es da so ist. Und vielleicht gelingt es uns dann, das auch mal an der einen oder anderen Stelle zu sehen und dann eben dem nicht mehr so ausgeliefert zu sein. Und dann kann man sich ein bisschen mehr entspannen. War das jetzt verständlich?
Ja, ja, total. Ich denke nur drüber nach, weil ich finde es, ich weiß nicht, habe ich das im Podcast schon mal erzählt, dass ich mich irgendwann mal vor Ewigkeit mit einem Freund unterhalten habe, der mich gefragt hat, wie es mir so in meiner Beziehung geht, seitdem das Baby auf der Welt ist und so. Und dann musste ich wirklich drüber nachdenken, weil ich halt nicht so ein lapidares, ja gut, passt schon. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, und dieser Satz hat mich selber im Nachhinein total berührt und auch gefreut, weil der kam so aus dem Rückenmark irgendwie geschossen. Ich habe gesagt, wir sind irgendwie nicht unbedingt glücklich, beziehungsweise nicht nur glücklich, sondern wir sind zufrieden. Und das habe ich als total, also als ich das ausgesprochen habe, das war wie so eine Erkenntnis, die mich so krass, das war, als würden 50 Kilo irgendwie von mir abfallen, weil ich gemerkt habe, so, okay, cool, jetzt gerade vergleiche ich mich mit niemandem und nichts anderem. Das heißt, ich habe nicht den Drang, dass irgendwas besser werden muss, dass ich mehr Geld verdienen muss. Und lustigerweise ein halbes Jahr später haben wir sie zur Tagesmutter gebracht und dann habe ich die ganzen schönen Altbauwohnungen der anderen Eltern gesehen und dann war das kurz wieder, da war ich kurz wieder in der Krise und dachte, unsere Wohnung sieht aus wie eine Studenten-WG, das muss anders. Und das, aber deswegen habe ich gerade drüber nachgedacht, es erfordert natürlich ein unglaubliches Reflexionsvermögen, das bei sich selbst festzustellen und dann wieder zu sagen, stopp, Sitz, das geht so nicht.
Und vor allem, wie du es jetzt gerade erzählt hast, also das eine ist ja, dass du sagst, wir sind zufrieden. Und das andere ist aber, dass du das anerkennst, was für eine Leistung das ist, mit zufrieden gut zu sein. Also sich darüber zu freuen, dass wir sind zufrieden, so gesagt wird und gut ist.
Ja, weil sich das in dem Moment hat sich das so krass gut angefühlt. Es war mir in dem Moment selber gar nicht bewusst, dass das mir so ein gutes Gefühl verschaffen wird.
Genau. Aber wir sind zufrieden ist ja, wenn man das so sagt, in dem, wie das alles irgendwie gebaut ist, ja fast defizitär kann das ja auch sein. Wir sind nicht super glücklich, wir sind nur zufrieden in der Partnerschaft.
Ja, stimmt.
Und aber eigentlich ist, wir sind zufrieden, ja wahnsinnig viel, wenn man sagt, die Belastung, die halt allen da sind. Eigentlich ist wir sind zufrieden ja ein wunderschöner Zustand. Das ist ja einer, der bleiben kann.
Genau, und da habe ich mich eben total in deinem Buch auch wiedergefunden, weil du das ja auch schreibst, dass das halt, man muss sich das sozusagen auch trauen, da rauszugehen oder es halt irgendwie schaffen, aus diesem Hamsterrad auszusteigen und zu sagen, nee, das passt jetzt schon alles und es muss eben nicht noch mehr. Fand ich super plausibel.
Aber das ist tatsächlich
schwierig.
Super schwierig. Und das ist tatsächlich schon so ein strukturelles gesellschaftliches Ding ist. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir bekommen jetzt ja das dritte Kind, und wir haben vor 2 Jahren eine 4-Zimmer-Wohnung gekauft und die zweite Frage eigentlich nach wie geht's dir oder Glückwunsch kommt ist eigentlich immer die, was machen wir jetzt mit der Wohnung? Was macht ihr jetzt mit der Wohnung?
Das kenne ich gut.
Und also mal davon abgesehen, dass ich mich momentan wahnsinnig schwer tue oder auch einfach absolut keinen Bock mehr habe, irgendwas zu planen, was länger als 24 Stunden, also über 24 Stunden hinausgeht, denke ich mir halt die ganze Zeit, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wir haben 100 Quadratmeter, dann, ist, also keine Ahnung, das werden wir schon irgendwie überleben.
Also das ist... Ja, aber das ist ja mit der Wohnung, das ist ja wirklich ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil da kann man es ja wahnsinnig gut erklären. Also das ist auch in dem Buch, sind ja auch die Zahlen drin, dass man also quasi vor, ich glaube 1956 ist die erste Rechnung, da hat eine 4-Personen-Familie im Schnitt die Hälfte von dem Wohnraum gehabt, den sie heute hat.
Ich glaube 60 also, Quadratmeter
waren es. Ja, 60 genau. Quadratmeter.
Das ist krass.
Und jetzt sind es 118, glaube ich.
Ja, genau.
Genau. Und das ist natürlich einfach eine Veränderung, die total eklatant ist und die natürlich wahnsinnig viel macht. Wir wohnen zu sechst auf 95 Quadratmetern und das ist, also diese Frage kenne ich natürlich auch seit dem dritten Kind, glaube ich, oder seit dem zweiten schon, wahrscheinlich schon seit dem zweiten. Und es ist, ich finde, das ist eben, also das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Beispiel für diese Perspektivwechselsache, weil natürlich hat es auch totale reale Nachteile, auf wenig Raum zu wohnen mit vielen Menschen. Es ist immer eng, es ist immer laut, wir haben Altbautüren, es gibt keinen Raum, in dem man sich richtig zurückziehen kann. Wir haben pubertierende Kinder und Babys. Das ist schon so. Und ich würde aber immer sagen, also klar, normalerweise müssten wir irgendwie jetzt aufs Land ziehen und ein Rhein-End-Haus haben und wir wollen das irgendwie nicht, weil mein Mann kommt ganz schlimm vom Land und hat gesagt, er möchte nie wieder mehr als 5 Minuten entfernt von einer U-Bahn-Station, einem Kino und einem Taxi stand, was die Auswahl so ein bisschen einschränkt. Und wir lieben halt dieses Viertel und alles hier. So, jetzt ist es so mit den Kindern eben, also es ist schon so, dass es jenseits von diesem Vergleichen mit anderen, Mist, wir haben nicht diese tolle Altbau-Riesenwohnung, ist es halt schon so, zum Beispiel der Teenie, der bringt keine Freunde hier nach Hause oder ganz selten, weil das ist dem halt zu eng und zu laut und dann, das ist ihm, glaube ich, irgendwie unangenehm. Das finde ich total traurig. Das finde ich wirklich einen totalen Nachteil von so einer kleinen Wohnung und von so wenig Platz. Und andererseits glaube ich, dass die zum Beispiel untereinander so eine bestimmte Geschwisternähe haben, auch weil sie hier es so eng haben und weil wir und so eine bestimmte Familiennähe, die wir hier haben, die ist auch, weil wir eigentlich wahnsinnig eng miteinander sind. Und ich glaube eben, man muss halt, das hat halt also immer Gewinn und Preis. Es hat halt immer zwei Seiten. Jede Entscheidung, die man trifft, hat zwei Seiten. Und ich glaube, man findet auch im engen Wohnung total Dinge, die total toll sind. Und der Georg, den wir vorhin hatten, ich glaube wirklich lange, bis vor wenigen Jahren, haben die auch zu wahnsinnig vielen Menschen in sehr, sehr kleinen wohnt. Und die haben als Eltern in der Küche in so einem Klappbett geschlafen.
Ach, krass. Wahnsinn.
Und das ist echt eine gute Familie und die mögen sich alle sehr gerne. Und ich glaube, es ist eben beides und man muss halt das für sich selber gucken. Was ist mir ganz allein als Familie wichtig? Und ich verstehe auch jeden, der sagt, ich halte es nicht aus in so enger. So jetzt während Corona habe ich auch zwischendrin gedacht, es geht nicht mehr. Mhm. Aber meistens ist ja nicht Corona. Hoffentlich irgendwann.
Meistens ist ja nicht Corona. Das ist ein sehr schöner Satz.
Ja. Wäre eine Geschichte, die du in deinem Buch beschreibst, die bei mir irgendwie so voll auf offene Ohren und auf eine offene Seele gestoßen ist, weil ich genau dieses Gefühl irgendwie vor 2 oder 3 Wochen hatte. Da ist unser Sohn zu Hause, hatte einen kleinen Unfall zu Hause und ist gegen den Schrank geknallt und hatte eine fette Platzwunde am Hinterkopf und wir mussten in die Klinik und ich saß dann, also mein Mann mit ihm in diesem Raum, bevor es dann sozusagen in das Behandlungszimmer geht und ich mit meiner Tochter im Wartebereich sozusagen. Mhm. Und dann saß ich da und habe mir gedacht, Julia, wie konntest du dir das antun? Also diese emotionale Verantwortung auf einmal, so dieses Kinder haben und dieser Schmerz, den es auszuhalten gibt und diese Verlustangst und dieses, dass denen irgendwas passieren kann oder wie auch immer, also da habe ich mich wirklich gefragt, also als stünde jemand neben mir, der auf mich schaut und sagt, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank, dass du dir das antun konntest, so. Mhm. Und du beschreibst es in deinem Buch, ja, in einem Kapitel auch, wo du die Lego-Steine sortierst, also wo du eben beschreibst, dass wenn die Kinder mal oder wenn du alleine zu Hause bist und du entdeckst ein umgekipptes Polizeiauto, dass dir dann eben solche Sachen kommen, was ist jetzt, wenn den Kindern irgendwas passieren könnte und du müsstest dieses Auto irgendwie oder diese Szene halt irgendwie dann irgendwie wegräumen oder sowas. Und dass deine Strategie im Endeffekt ist, also dass diese Liebe sozusagen, die man von den Kindern ja zurückbekommt oder diese Mutterliebe oder dieses Geschenk, Eltern sein zu dürfen, irgendwie halt das eben nicht aufwiegt, dass man halt, dass das nur bedingt halt hilft, um mit dieser Angst halt zu begegnen. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal für die Hörer und Hörerinnen nochmal erklären, wie du diese emotionale Verantwortung sozusagen, wie du das aushältst.
Ja, ich will, also ganz schwierig und wahrscheinlich wirklich auch sowas, wo jeder seinen eigenen Weg finden muss. Also ich habe das erste Mal nach der Geburt meines ersten Sohnes dann irgendwann gehabt, nach ein paar Monaten. Ich glaube, das ist sehr klassisch, wenn man das so realisiert, was da jetzt eigentlich passiert ist, dass da im Grunde ein Mensch auf der Welt ist, der, wo man wirklich sich nicht sicher ist, ob man den Verlust dieses Menschen irgendwie überleben wird. Und das ist bei mir zum Beispiel schon anders, also so sehr ich meinen Freund liebe, aber das ist tatsächlich bei meinen Kindern ein viel stärkeres Gefühl. Auch wegen natürlich der Reihenfolge des Geboren-Seins. Aber ich finde das tatsächlich eine unglaublich unaushaltbare Vorstellung. Ja. Und ich habe das dann damals meiner Hebamme erzählt, und zwar, weil ich ich wollte mir immer vorstellen, wie dieses Baby da mal aussieht, wenn es groß ist. Und ich konnte mir das nicht vorstellen und habe mir dann eingebildet, weil ich mir das nicht vorstellen kann, wird der nicht groß. Also das ist ja dann, man wird ja dann Hormone und alles.
Ja, voll.
Und dann hat die so ganz toll gesagt, dass das halt dass diese Ängste, die man entwickelt, im Grunde, dass man die sehen kann, wie die wachsende Mutterliebe auf der anderen Seite. Also eben auch wie eine Waage, die Mutterliebe wächst oder die Liebe wächst und gleichzeitig wachsen die Ängste. Und das gibt's nur miteinander. Und das konnte ich dann erstmal sehr gut akzeptieren. Ich finde es immer noch krass schwierig. Wir hatten auch im nahen Familienkreis ein Kind, was verstorben ist. Und ich bin da, ich finde, das bleibt, das kann man überhaupt nicht schönreden oder sagen, hoch, ist doch, gibt es irgendwelche Mittel dagegen. Für mir hilft es, das ganz oft so wegzudrängeln. Und wenn es aber zu stark wird, doch sehr genau mich dem zu stellen. Aber das ist eine Typsache. Also mir helfen so Worst Case, das ist auch das, was ich in dem Buch erzähle. Also mir hilft es so, dann in irgendeinem Moment, wo ich ganz für mich bin und ganz alleine bin, wie in so einer Meditation, mal so wirklich mich diesen Gedanken zu stellen, was eigentlich passieren würde, wenn. Wie ich das, was dann wirklich passieren würde, wie ich das aushalten würde, wo meine Hilfen wären, wo meine Lösungs-Trauer-Verarbeitungsansätze wären, wer wohl da wäre von den Freunden, wie es mit unserer Partnerschaft wäre. Das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, sich da so hinzuspüren, aber wenn mir das zu oft so reinschießt, dann ist die einzige Möglichkeit, um das dann wieder wegzulegen. Und deswegen mache ich das ab und an. Und dann ist es auch wieder gut, wenn ich es dann einmal so mich dem voll gestellt habe und dieses Worst-Case-Szenario einmal so emotional mich dem genähert habe. Richtig nähern kann man sich dem natürlich nicht, aber so das zumindest in Betracht ziehen, dann hilft mir das. Das ist aber wirklich nur eine Technik, um mit diesen Ängsten umzugehen. Und am Ende muss das natürlich jeder irgendwie für sich selber wissen, weil dann natürlich, ich meine, solche Ängste sind natürlich irgendwie Urängste, die in einem drin sind. Und die haben dann wahrscheinlich gar nicht unmittelbar mit jetzt den Kindern zu tun, sondern das sind halt die großen Ängste, die jeder von uns natürlich auch mit sich rumträgt.
Aber ich kenne das, also die Technik kenne ich aus der Verhaltenstherapie tatsächlich. Mhm, genau. Also wenn man irgendwie mit Angst zu kämpfen hat, dass man wirklich etwas zu Ende denkt. Also ist ja völlig kontraintuitiv eigentlich. Mhm. Dass man das nicht wegschiebt und sagt, nein, 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 ich will auf gar keinen Fall drüber nachdenken, sondern wirklich ganz, ganz detailliert, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte und wie würde sich das genau anfühlen, wie würde es genau aussehen. Und interessanterweise ist das wirklich hilfreich. Also ja, ich habe am Anfang gedacht, wie soll das funktionieren, aber es hilft irgendwie wirklich.
Ja, man kann ja auch wirklich eben das dann weiterdenken, dieses was ist, wo sind die Helferlein, die inneren und die äußeren? Also wer würde einem helfen? Wer wäre da? Wie sieht es aus, was man selbst in sich hat, was stärker wäre oder was? Also das, ich glaube, man findet da schon auch dann Kräfte in sich.
Ja, aber wie machst du das im Alltag? Weil wir haben uns auch vorher erst nochmal drüber unterhalten, dass wir das finde ich auch so eine schwere Gratwanderung, so dieses keine Ahnung, ein Kind steigt aufs riesige Klettergerüst und ich bin jetzt zum Beispiel sehr angstvoll erzogen worden. Mhm. Meine Eltern sind Migranten und das hat sicher auch damit zu tun, mit ihrer eigenen Historie einfach und dieser permanenten Unsicherheit in ihrem Leben. Und das, dadurch bin ich halt auch ein sehr angstvoller Erwachsener geworden. Mhm. Und ich versuche das halt mit aller Macht nicht an meine Tochter weiterzugeben, weil ich es halt als sehr unangenehm empfinde für mich. Und also wenn man dann da so steht und sich dann so mantraartig sagt, sie kann das, sie kann das, sie hat das jetzt 99 Mal gemacht, ohne zu fallen. Und dann fällt sie aber vielleicht, also es kann ja trotzdem passieren. Und wie, also man will ja empowern, aber irgendwie nicht, dass das Kind sich in den Hals bricht. Irgendwie, das ist eine totale Gratwanderung im Alltag, finde ich.
Total, zumal das Wichtigste ja eben schon das ist, was du gerade gesagt hast, oder der größte Schritt, dass man quasi das erkennt, dass man selber da eben was auch mitgenommen hat, was man eben bewusst nicht weitergeben will. Also ehrlich gesagt, glaube ich ja, damit ist ja schon 90% gemacht mit dieser sich dessen allein bewusst sein. Und dann passiert es einem wahrscheinlich trotzdem noch jedes zehnte Mal, dass man sagt, Vorsicht. Aber das ist was ganz anderes, wie das, wie man selber das vielleicht dann auch mitgekriegt hat. Und ich glaube, das ist schon, dass es der große Schritt ist, die Reflexion darüber, über die eigenen Antreiberlein. Und dann, ich meine, beim Klettergerüst, finde ich, ist es so ganz, ich glaube halt, Kinder fallen auch runter, wenn man direkt daneben steht. Voll. Das ist leider, also da finde ich, ist es so dieses, da, also ich kenne das natürlich auch total, aber ich gucke zum Beispiel, wenn die Kinder auf diesem komischen Karussell sind, was sich so ganz, ganz schnell dreht, und dann halt so geil und dann immer sich da so raushängen und den Kopf so nach hinten runter über der Erde schleifen lassen. Mhm. Und so, da muss ich echt weggehen. Das kann ich nicht sehen. Mhm.
Also ich fand es eine auf jeden Fall eine sehr mutige Strategie, die du da beschrieben hast. Also dich einfach diesen Ängsten so wirklich bis zum Schluss zu stellen und das so dich in diese Situation reinzubegeben und dir das so vor Augen zu führen. Also ich habe mir das für mich selber so überlegt und ich hätte, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich da so den Mut dazu hätte, das zu machen, weil es einfach so eine, alleine die Vorstellung davon, mir zum Beispiel vorzustellen, dass jetzt, also meine Tochter ist jetzt 6 und die geht dann raus Inlineskates fahren. Bei mir ist es jetzt eher weniger, dass sie sich jetzt was tut, sondern dass sie vielleicht dann irgendwie nicht mehr wieder nach Hause kommt oder irgendjemand sie mitnimmt oder so. Und dann bekommt man ja das von anderen Eltern mit, die dann ihre Kinder irgendwie mit GPS-Sendern an Haus statten auf dem Weg zur Schule und so, wo ich mir denke, so will ich auf gar keinen Fall eigentlich sein, weil ich so dieses Vertrauen haben will, dass sie das schafft alleine und auch wieder alleine nach Hause kommt. Aber gleichzeitig kann ich halt diese Angst total nachvollziehen, weil das halt so, also hoffentlich die allermeisten Eltern natürlich, dass das das Schlimmste halt wäre, was passieren kann. So, also.
Interessanterweise, wenn du es so sagst, ich stelle mir, glaube ich, nicht den Weg quasi des Unglücks vor. Ich stelle mir vor, ab dem Unglück. Mhm. Also was ist quasi, und man braucht natürlich total Zeit und Ruhe dafür. Also das geht null so zwischendrin, ich habe mal gerade eine Stunde, sondern deswegen ist das auch in dem Buch beschrieben als, alle sind mal aus dem Haus und man hat so 3 Tage für sich und kann die Lego-Kisten sortieren. Das ist, da braucht man richtig Ruhe. Und ich stelle mir eben nicht, also das finde ich tatsächlich dann, das ist ja fast Masochismus, wenn man sich so quasi so Unglücke vorstellt. Das mache ich, glaube ich, nicht, aber ich stelle mir vor, was wäre ab dem Moment, wenn was Schlimmes passiert wäre, wo wären meine Selbstheilungskräfte? Wo wäre, ich versuche irgendwie zu erspüren, was wäre da? Und ich werde da ganz panisch und da ist ganz viel so, komplett krass. Und trotzdem, wenn, ich kann das dann irgendwann so ein bisschen greifen. Und das ist, glaube ich, dann auch das, was einen beruhigt für den Alltag. Dass man das so ein bisschen greifen kann.
Ah, cool. Also sich gleich die Lösungen im Endeffekt oder halt mögliche Lösungen.
Ja, also Lösungen ist vielleicht so genau, aber so ein, das ist echt was ganz Gefühliges. Das ist echt wie, deswegen ist es fast wie eine Meditation. Also es ist eben fast so ein, also ein Worst-Case-Zustand und dann zu versuchen, in Kontakt zu kommen mit den Anteilen in einem, die einem womöglich helfen könnten. Ist da was? Ist da wer? Hallo? Könnte mir da jemand helfen? Ja. Und wenn man da ein bisschen Kontakt zu kriegt, dann hilft es mir zumindest, in dieser schnellen Alltagsangst, die so ein bisschen leichter gehen zu lassen.
Ja, super plausibel.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja. Und ich glaube, wenn man, also das war ja auch so Einstieg irgendwie so in die Sendung, so dass man so nach Strategien sucht, um den Familienalltag zu entspannen. Und ich glaube, wenn man das so für sich, also wenn ich diese emotionale Verantwortung halt, wenn ich da für mich Entspannung reinbringen kann, dann sind für mich, also für einfach echt ein Großteil geschafft, weil das so mit für mich so das mit Herausforderndste ist. So. Voll.
Ja, total. Also Verantwortung abgeben können ist, glaube ich, wirklich, und das ist natürlich eben auch kontraproduktiv auf eine Art, weil alles, was man irgendwie also biologisch fast macht, wenn man ein Kind bekommt, ist Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eigentlich ja auch genauso gewollt von der Natur und genau richtig. Aber aus Kombination aus Gesellschaft, in der wir leben und irgendwie eben eigene Ängste, die wir mitbekommen haben, ist es halt, manchmal brauchen wir jetzt genau das Gegenteil. Weil also die wenigsten von uns, also jetzt, das ist jetzt wirklich auch so ein Mittelschichtswohlstandsthema, aber es gibt ja aber, also das ist ja, also es ist genau wie dieses Fördern, dass es am Ende eher darum geht, sich zu entspannen und nicht zu viel zu machen.
Als als Eveline und ich vorher drüber geredet haben, hat Eveline das echt super formuliert, weil ich eben dann erzählt habe von einer Freundin, die halt also von ihrem Sohn, der halt gerade mit diversen Gefühlen zu kämpfen hat und sie halt versucht sich eben sich selber halt so ein bisschen von diesen Gefühlen abzugrenzen, also ihre eigenen und so. Und Evelina hat es beschrieben halt, dass das ja so ein Geschenk ist, wenn man das dann so als Ressource sehen kann, dass dieses Kind halt eben an anderen Erfahrungen halt auch eben wachsen kann und sowas, finde ich jetzt vorher so. Also genau, aber das erstmal zu reflektieren und wahrzunehmen ist
ganz schwer. In der Pubertät auch deswegen auch gut, wenn man es schon übt, wenn die Kinder noch kleiner sind, weil mit der Pubertät wird es natürlich alles noch viel dringlicher. Weil da wird es natürlich alles, also da muss man die ganze Zeit loslassen, da muss man die ganze Zeit zuversichtlich sein, da muss man die ganze Zeit sagen, ach wie schön, dass eher sie rausgehen und ihre eigenen Erfahrungen machen. Und das ist auch toll. Ich finde Pubertät ganz toll und ich finde, es hat zu Unrecht so einen schlechten Ruf, aber es ist natürlich eine große Übung.
Dann machen wir auf jeden Fall mit dir nochmal eine extra Pubertätssendung.
Ja, genau, wenn du darüber dann auch ein Buch geschrieben hast.
Weil du bist tatsächlich die Erste, die das sagt, dass du Pubertät total toll findest.
Ich finde es super. Ich finde es wirklich total. Ich finde es so großartig, so ein Kind so, oder ist es jetzt in dem Fall auch Kinder, weil meine Patentochter ist auch in der Pubertät und bin ich sehr nah dran, wie die so Menschen werden. Das ist verrückt. Also Menschen sind sie vorher, aber
ich weiß, was du meinst.
Ja,
so Persönlichkeiten, ne?
Ja, voll. Und ebenso. Ebenso was Eigenes ganz jenseits der Eltern entwickeln. Das ist vorher sicher auch schon so, aber es wird halt so sichtbar plötzlich, wenn sie es so klar formulieren können und wenn sie halt aus ihren Bedürfnissen und Ideen auch was machen und plötzlich komische Hobbys haben.
Ja, super spannend, auf jeden Fall. Also das merke ich mir auf jeden Fall, weil das finde ich wirklich noch ein... Das ist auf jeden Fall ein Thema für eine eigene Sendung, finde ich. Weil ich habe wirklich noch niemanden mit so einem Lächeln in der Stimme über die Pubertät der eigenen Kinder reden hören. Noch
nie. Frag mich mal in 2 Jahren, vielleicht ist es dann auch ganz anders.
Wir wollen noch über eine Flucht mit dir sprechen, die du in deinem Buch vorschlägst, die ich auch sehr schön finde, nämlich das die Erlaubniskärtchen. Weil du hier schreibst, dass man den Kindern eben sehr viel erlaubt oder eben nicht erlaubt und dass man da auch mit sich selbst weitermachen könnte, indem man sich so Kärtchen schreibt, was man sich selbst als Eltern erlaubt oder auch verzeiht. Also da spielt auch das wieder eine Rolle, dass wir so perfekt sein wollen, dass wir uns bei Fehlern oder Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, auch nicht Perfektionismus, auch sehr schlecht verzeihen. Also zum Beispiel sowas wie, ich darf auch mal ausflippen, wenn mir alles zu viel wird. Oder ich habe irgendwie meinen Mann angeschrien vor den Kindern. Das war nicht cool, aber es ist schon auch okay. Was hängt denn bei dir am Kühlschrank? Oder ist es zu privat?
Also ich bin ein... cholerisch ist so ein harter Ausdruck, aber ich kann schon echt wütend werden. Und das kommt bei mir auch aus der Ursprungsfamilie. Und ich kann das mittlerweile auch in 9 von 10 Fällen gut runterregeln und anders kanalisieren. Und dann gibt es aber immer den 10. Fall, wo ich es nicht kann. Und dann werde ich sehr ungerecht und dann kriegen es alle ab. Und Und dann erlaube ich mir das aber, weil ich mich entschuldigen kann, und zwar richtig. Und ich glaube, dass ich damit schon einen riesen Generationensprung quasi mache. Und das da mit sich selbst verzeihlich zu sein und zu sagen, für mich, und das ist ein bisschen wie mit der Angst vorhin, für mich ist es schon eine Riesenleistung von da, wo ich herkomme, eben nicht mehr jedes Mal. ist, glaube ich, also da so, sich das zu erlauben, weil es okay ist. Also das, also bei mir ist das eben auf jeden Fall dieses ab und an übers Temperament zu arg zu reagieren, zu ungerecht dann auch in dem Gefühl. Und dann sind es die klassischen faul, also ich bin auch Leistungstierchen, früh erzogenes. Ich muss mir auch erlauben, faul zu sein. Ich muss mir erlauben, eben nicht beim Sonnenschein draußen zu sein.
Du hast ja gesagt, dein Ältester ist Teenager oder fast Teenager.
Ja. Ja, der ist 13.
Was, wenn der so ein also diese Kärtchen dann liest, was da so im Kühlschrank hängt, sagt er dann, Mama?
Ich habe die nicht am Kühlschrank hängen, ich habe die tatsächlich in meinem Computer drin.
Ah, ja. Sehr gut. Okay.
Ich bin niemand, der sowas an. Das ist ja in so einem Buch dann auch, also das geht darum, das plastisch zu machen. Ich finde, es gibt ja die Nora Imlau hat es ja mit ihrem sehr tollen neuen Buch, der Familienkompass, die macht ja da so eine richtige Werkstatt dazu, wo man quasi so in so Videos immer so eine halbe Stunde im Grunde bastelt und dadurch aber ein Thema angeht. Ich glaube, dass das eine ganz tolle Methode ist, weil man eben durch dieses Machen und Tun und Malen und Basteln ganz anders, also nicht nur über den Verstand, sondern über den ganzen Körper im Grunde in bestimmte Themen reingeht. Ich selber muss mich ganz schön zwingen, das so zu machen. Aber eben, ich habe alle Listen in meinem Computer und ich sortiere sie oft und gerne und speichere sie mir in unterschiedlichen Versionen ab. Und das sind im Grunde meine Kärtchen.
Mhm. Ich bin da immer so, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin da manchmal so, also ich kenne das so von, ich habe es mit einer Freundin mal gemacht, so eine Zeit lang, wo es uns irgendwie auch mal nicht so gut ging, dass wir so gesagt haben, wir legen jetzt immer, wenn wir uns treffen, so, weiß ich nicht, alle so 4 bis 6 Wochen so einen Satz fest, den wir in unseren, ans Badezimmer, in den Badezimmerspiegel hängen, einfach nur so, keine Ahnung, du bist einzigartig oder du schaffst das oder so. Bei meiner Schwiegermama, das finde ich großartig, hing jetzt immer eine Zeit lang, guten Morgen, du Schöne, so.
Ja. Danke, ja.
Und genau, solche Sachen. Und aber ich vergesse das dann irgendwann immer wieder. Dann hänge ich ihn irgendwann beim Putzen ab und dann hänge ich wieder nichts mehr auf. So eigentlich, das ist, glaube ich, eher so dieses Problem, dass man so dranbleiben muss, aber irgendwie.
Wir hatten jetzt ein ganz tolles, wobei ich auch sagen würde, es ist auch okay, das immer mal eine Zeit zu machen und dann das Format zu wechseln. Wir hatten jetzt ein ganz tolles im Freundeskreis. Ich habe so einen alten Mädelsfreundeskreis und da haben wir eine WhatsApp-Gruppe, da haben wir jetzt eine Woche lang oder so, also es war sogar länger, weil es sind 12 Personen, hat immer jeder einmal am Tag irgendwie eine Aufgabe oder eine Frage gestellt. Also eben sowas wie, mit welchem Spruch würdest du gern morgens aufwachen? Oder schick mal ein Foto von der schönsten Ecke in deiner Wohnung und von der ehrlichsten Ecke in deiner Wohnung oder so.
Cool.
Und dann haben quasi alle so mitgemacht und das war wahnsinnig toll, weil wir halt alle auch verstreut sind und dann man irgendwie so einen kleinen Alltagsspot hatte bei jedem und gleichzeitig war es eben für einen selber auch eben so eine kleine, ja, einfach so manchmal ein Reminder, über manche Sachen so nachzudenken und sich auch dran zu freuen, Antworten zu finden oder eben schöne Sätze zu finden, die einen berühren oder. Also am Ende ist es ja, ich meine, mit diesen Sätzen, das ist ja immer so interessant, welche Sätze dann die sind, die einem dann bleiben und die einen erinnern. Und die sind ja sehr unterschiedlich bei jedem. Also ich habe letztens gehört in einem Podcast, und das finde ich total verrückt, weil es ist auch so eine Binse, aber mich hat es total berührt, nur was Kraft kostet, gibt auch Kraft. Und das fand ich irgendwie, also es ist natürlich auch so ein komischer Leistungsspruch, und gleichzeitig fand ich ihn auch irgendwie gut. Also dieses, dass es halt auch wieder eine Waage ist. Genau, aber so, also eben so Sätze und bei den Erlaubniskärtchen eben ein bisschen verzeihlich mit sich selbst zu sein.
Mhm. Ich habe Eveline letzte Woche irgendwann, hat mir nämlich eine Arbeitskollegin, hat mir Beppo der Straßenkehrer geschickt von Momo. Mhm. Und den habe ich dann Eveline geschickt und so. Oder halt auch so an 1-2 Leute, wo ich mir dachte, die können das auch gut gebrauchen. Und die, also, ja, das sind manche Sachen sind einfach genau.
Ja, und der Straßenkehrer ist halt auch wirklich einfach, also als Lebenshaltung, Gold wert.
Definitiv.
Also das ist wirklich, ich meine, damit ist irgendwie 80% des Glücks vorprogrammiert, wenn man das kann.
Ja. Wer es nicht kennt, wir hängen es in die Shownotes.
Genau. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, sehr gut. Vera, letzte Frage an dich. Was ist deine Lieblingsfluchtstrategie in eurem Alltag oder auch die mit dem größten Effekt, wo du sagst, das funktioniert für dich zuverlässig immer?
Also ich mag den blauen Tag wahnsinnig gern. Der
ist super, ja.
Ich glaube, das ist meine Lieblingsstrategie. Den habe ich auch von einer Kollegin mal übernommen. Das ist einfach die Idee, dass man jedes Kind im Grunde einen blauen Tag hat fürs Schuljahr oder fürs Kindergartenjahr, wo es quasi in der Früh entscheiden kann, heute ist mein blauer Tag, heute bleibe ich zu Hause. Und dann wird es ohne Wenn und Aber einfach gemacht und sich darum gekümmert, dass das möglich ist. Und das geht aber halt nur einmal. Und das ist sehr unterschiedlich bei uns, ob die Kinder, also es gibt auch Kinder, wir haben ein Kind, was es noch nie quasi eingesetzt hat, jede Woche mehrmals drüber spricht. Und dann gibt es natürlich den, der es in der ersten Schulwoche schon verbrät. Aber es ist so als so Ermächtigung irgendwie so ein gutes Ziel.
Voll,
dass total. Jeder so das Gefühl hat, es gibt so ein bisschen freie Entscheidung auch. Und wir haben das eben mittlerweile auch erweitert für uns. Also es gibt auch quasi, jedes Kind darf einmal sich wünschen, heute bleibt die Mama zu Hause, heute bleibt der Papa zu Hause. Und das ist irgendwie ein... Das ist irgendwie gut bei uns. Also das ist gut als, deswegen, also wir haben viel weniger eben so, ich habe Bauchweh, Mama, Sachen seitdem. Das mag ich, das finde ich irgendwie ein gutes Ding. Ich finde, das sollte jeder auch in seinem Arbeitsleben haben.
Ja, voll.
Total, total.
Also ich finde gerade das, was du gerade gesagt hast, dieses Ermächtigungsgefühl, das trifft es zu 100%, weil wenn ich mir vorstelle, das hätte das, für mich als Kind gegeben, es ist so eine Mischung aus Regelbruch, weil es ist ja irgendwie total verboten, nicht in die Schule zu gehen. Und dann darf ich das aber bestimmen. Also ich hätte das auch in der ersten oder in der dritten Woche, wenn ich das erste Mal eine Ex gewusst hätte, wir schreiben eine Ex, dann wäre das wahrscheinlich schon rum ums Eck gewesen. Aber trotzdem diese Möglichkeit zu haben.
Genau.
Und ich finde als Kind, also als ich das nämlich gelesen habe, da habe ich mich so krass zurückversetzt gefühlt in diese Ohnmacht. Du musst in diese Schule gehen, egal was passiert. Und du weißt, dir geht echt der Arsch auf Grundeis, weil du wirst im Zweifel ausgefragt und schreibst eine Ex.
Ja.
Und du kannst nichts dagegen machen. Oder zum Beispiel auch, du musst zum Zahnarzt, auch wenn du total Angst hast. Aber du kannst nicht wie als Erwachsene entscheiden. Deswegen glaube ich, hatte ich auch mit dem Thema der Geburt am Anfang so zu kämpfen, weil das ist ja wirklich eigentlich das Einzige im Erwachsenenleben, was man nicht absagen kann.
Voll.
Sondern das passiert halt, ob du willst oder nicht. Und das fand ich am Erwachsensein eigentlich ziemlich cool, dass man so viele Dinge dann so plötzlich so entscheiden kann. Ach so, nö, die Hausarbeit, die gebe ich jetzt nächstes Semester ab. So, also klar, birgt auch Gefahren.
Ich finde, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Was für ein, also weil man ja wirklich oft, also ich finde ja auch, ich finde Kindsein total toll und ich glaube, es ist ein schönes Leben als Kind, wenn man in guten Umständen aufwächst. Und auch, also ich finde, das Erwachsensein hat schon auch echt viele Nachteile, aber ein wirklich großer Vorteil vom Erwachsensein ist, dass man frei entscheiden kann. Und das sollte man Kindern halt auch ermöglichen, so weit es irgendwie möglich ist. Und ich meine, sie müssen leider trotzdem noch die meisten Tage in die Schule gehen. Oder nicht leider, sondern das ist ja auch toll. Schule hat ja auch viel Gutes. Aber
dieses Gefühl, das auch mal selber in der Hand zu haben, finde ich, ja, das fühlt sich, für mein inneres Kind fühlt sich das total toll an. Muss ich echt sagen, das ist eine super Idee.
Aber Eveline, das ist so super lustig, dass du das gerade gesagt hast, weil ich stand, glaube ich, gestern vorgestern im Badezimmer, habe mich angeguckt, diesen Riesenbauch und dachte mir so, krass, ich kann das gar nicht, ich muss das ja jetzt auf die Welt bringen, ich habe ja keine Wahl, so. Ja? Also das sind schon echt so skurrile Momente, wo man sich dann denkt, naja.
Aber ich finde auch, Geburt ist auch für mich verankert als eben einer der wenigen Momente des absoluten Kontrollverlusts und so voll abgeben. Und eigentlich hat es auch was Schönes.
Total, ja, das stimmt.
Dieses, wann kommt das Baby?
Bei mir Anfang Januar und bei Julia 4 Wochen später.
Genau. Ach so, ach wie süß.
Haben wir das aus dramaturgischen Gründen haben wir das so
abgesprochen. Sehr toll. Zwei 21er Babys.
Ja, genau. Genau.
Süß.
Wenn es so lange drin bleibt, schauen wir mal.
Ja.
Also bei mir hoffentlich schon.
Also bei dir hoffentlich schon. Bei mir könnte es knapp werden. Genau.
Könnte es knapp werden. Ich habe mein viertes ist ja am 2. Januar geboren. 2020. In diesem verrückten Jahr 2020.
Ach krass. Mhm. Also auch bald eins schon.
Ja. Nächste Woche ist Krippeneingewöhnung.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon auch immer, finde ich, ein Riesenschritt.
Total.
Ja.
Ja, Vera, es war voll schön, mit dir zu sprechen.
Fand ich auch, total.
Einmal mehr voll ein gut. super inspirierendes, schönes Gespräch, wie das letzte Mal.
Sehr schön. Also
sehr, sehr toll. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für dieses tolle Buch.
Ja, und für euch erstmal alles Gute. Endspurt, oh Gott.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Und was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, weil ich riesengroßer Fan bin, du in deinem Buch sind Illustrationen von Krieg und Freitag. Ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Künstler, den ihr euch unbedingt auf Instagram oder ich glaube
auf Twitter ist er auch ganz
Twitter,
groß.
Genau, anschauen müsst. Wirklich bezaubernde, kluge, geistreiche, lustige, tragisch-komische Illustrationen und die schmücken dein Buch und das finde ich ganz, ganz toll, da habe ich mich sehr gefreut.
Ja, die liebe ich auch sehr, ist gut.
Wo trifft man dich denn dann jetzt, Vera, wenn du sozusagen, also nach der Elternzeit, wo geht's dann hin? Oder?
Ja, ich gehe auf jeden Fall zurück zur SZ. Und wohin genau, weiß ich aber noch gar nicht im Moment. Da ist ja wahnsinnig viel in Bewegung und das wird sich jetzt alles hoffentlich vor Weihnachten festziehen.
Okay.
Dann drücken und dann wir ist die eh erstmal Homeoffice.
Stimmt.
Und hoffentlich bleiben die Schulen offen. Ah ja, schauen wir mal. Wir werden sehen, wie viel ich dann zum Arbeiten komme.
Wir drücken für uns alle die Daumen und für dich im Speziellen, dass das dass dein Wiedereinstieg super wird.
Ja, euch alles Gute.
Danke.
Toll. Dankeschön.
Sehr
Dankeschön.
Süß.
Ja, und für alle da draußen, bis dann, Vera. Mach's gut. Tschüss.
Bald. Ciao.
Ja, und für alle da draußen, wir hören uns noch einmal, richtig? Weil jetzt
im November,
hören wir uns noch vor unserer kleinen Mini-Pause dann sozusagen. Also wer Zeit und Lust hat, kann dann in 4 Wochen wieder die nächste und erstmal letzte Folge vor der Bibi-Pause hören, die wahrscheinlich aber nicht so lange ausfallen wird.
Nee.
Weil
wir kennen uns.
Ja, genau. Ja, hinterlasst uns gerne ein Feedback zur Sendung, ein Sternchen, eine kleine Spende, was auch immer, wozu auch immer ihr Lust habt. Schön, dass ihr zugehört habt.
Danke euch, bis dann. Ciao.
Macht's gut, tschüss.
3 Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am 3. Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.